Come along, come on, mommy has a song. It's a time that daddy had the most fun. Come along, come on, daddy had one. It's a time that mommy had the most fun. Come along, come too. You know what to do, plant the rice, Kamala, don't let me be no fool. Egal, auf jeden Fall, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem Der dunkle Turm Palaver mit Dean Sippy und
Sai Bush.
Es ist passiert, ich habe mich vertan. Sehr gut. Jetzt suche ich gerade, genau. Und auch wie Vogel und Bär und Fisch und Hase werden wir jetzt dieses neue.
Das ist immer noch nicht weit.
Ich vergesse es immer wieder, Alter. K ist ein Rad und so ist auch mein Gedächtnis. wir werden jetzt den fünften Band Wolfsmond besprechen. Das ist der Band, der direkt nach Glas kommt und der eigentlich von der Story her auch nach Wind kommt. Wobei Wind halt wesentlich später geschrieben wurde. Aber gut, machen wir jetzt mal. Genau, wir befinden uns immer noch hinter dem gläsernen Palast. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr entweder nach Glas anfangt und wir sind direkt hinter dem gläsernen Palast oder aber wir sind schon weitergegangen auf dem Weg Richtung Donnerschlag. Dann hättet ihr quasi Wind noch mit einbezogen, aber das ist eigentlich egal. Wir befinden uns auf dem Highway Richtung Donnerschlag und wir merken dann so langsam, okay, es scheint sich irgendwas zu verändern, anscheinend muss irgendwas mit den Balken sein, denn, wie es gern genannt wird, die Zeit, die wird so langsam weich. Man kann nicht mehr unterscheiden, ob jetzt Tage, Wochen oder Monate vergehen, sobald ein ganz normaler Tag umgeht. Wir wissen es einfach nicht mehr, denn das Raumzeitgefüge verschiebt sich so ein bisschen und die vier Gefährten merken das auch schon anhand des Körpers einfach, dass so momentan, man sieht es einfach nicht mehr, wie viel Zeit einfach vergeht und man hat gar kein Gefühl mehr dafür. Auf jeden Fall sind sie auf dem Weg in das kleine Kalla, wir hatten ja vorher schon eine Kalla, in das kleine Kalla Bryn Sturges oder Bryn Sturgis, ich würde eher ja, Bryn Sturges sagen.
Bryn Sturges hätte ich auch gesagt.
Genau. Okay. Auf dem Weg zu diesem kleinen Städtchen, zu dieser Kalla, haben Jake und Eddie einen Traum, der sie wieder in das New York des Jahres 1977 führt. Dort beobachten sie dann, wie Jake in einem, das ist tatsächlich eine Bücherhandlung, die witzigerweise Restaurant für geistige Nahrung heißt, was ich schon eigentlich eine geile Idee finde, wird er von einem Mann namens Calvin Tower bedient. Da winkt der gute Herr King mal wieder mit seinem riesigen Zaunfall, wo er dann das Rätselbuch, was im vierten Teil im Glas, beziehungsweise im dritten und vierten Teil wichtig war für für Blaine den Mono, wo sie dann halt eben die Rätsel gestellt haben und dann noch das Buch Charlie Chuff Chuff kauft, was auch halt eben wichtig war für Blaine den Mono. Genau, sie folgen diesem Blake dann, diesem Jake aber dann nicht, diesem Vergangenheits-Jake, aber nicht dann zu dem Grundstück, wo er die Rose findet und alles dann später passiert, sondern sie bleiben in der Buchhandlung und sehen dann dort, wie Calvin Tower von Enrico Balazar bedroht wird, denn Calvin Tower ist der Besitzer dieses unbebauten Grundstückes, auf dem dann später das passiert, wodurch Jake nach Midwelt gezogen wurde. Und Enrico Balazar will dieses Grundstück aufkaufen. Wie wir aber wissen, ist die Rose dort von unschätzbarem Wert und muss auf jeden Fall behütet werden. Genau. Enrico Balazar kennen wir schon aus dem zweiten Teil der Dunkle Turm-Reihe, dem Buch 3. Der hat nämlich Eddie als Drogenkurier benutzt und wurde von Roland und Eddie in einer Schießerei umgebracht. Genau, das ist das, was passiert. Wir müssen uns jetzt quasi damit auseinandersetzen, dass wir uns mit Baurecht auseinandersetzen, damit wir bloß nicht dieses wunderschöne Grundstück mit dieser wunderschönen und sehr wichtigen Rose verloren gehen lassen.
Ja.
Das ist der erste Teil des Buches.
Genau, und all das passiert quasi in einer Traumsequenz und nachdem diese Traumsequenz damit endet, in diesem Wissen, dass Balazar halt dieses Grundstück haben will, mit dem Ende dieser Traumsequenz kommen sie quasi in Celebrimbor Sturges an und treffen dort einen Typen namens Dom Callahan oder Per Callahan. Ich glaube, das ist dieselbe Person noch.
Ja.
Genau, und der erzählt ihnen halt, dass er irgendwie das Blut eines Vampirs getrunken hat und seine ganze Flashback-Story. Und das ist halt eine Anspielung auf eine andere Geschichte von Stephen King. Ich glaube, Brennen muss Salem.
Ja.
Ganz, ja, genau.
Also er kommt noch aus Jerusalem's Lot. Ist quasi das Ding aus Brennsalem. Genau,
Genau.
ja.
Und er ist im Besitz einer anderen Kugel, nicht der rosanen von Rhea von Kös, sondern der schwarzen 13. Und die schwarze 13 ist halt eine ziemlich krasse Kugel, die irgendwie anscheinend die mächtigste überhaupt ist.
Dazu ein
Und
kleiner Exkurs, weil ich glaube, das kann man auch jetzt schon sagen, das ist nicht ganz so wichtig.
ja, doch.
Okay. Also es gibt halt 13 von diesen Kugeln insgesamt. Diese Kugeln werden, anders als bei Dragon Ball, sehr vernachlässigt hier in dieser Erzählung, weil wir erfahren quasi nur von zweien. Eine ist halt eben die rosarote, die Rhea hatte, und die andere ist jetzt diese schwarze 13. Und die anderen 12 symbolisieren quasi jeweils die ein Portale am Ende der Balken. Also wir haben ja sechs Balken, dementsprechend 12 Portale. Und die schwarze 13 ist dann die Kugel, die symbolisch für den schwarzen Turm steht. Wie sie genau entstanden sind, ich glaube, da können wir erst später drauf eingehen. Aber ja, genau.
Ja, auf jeden Fall treffen sie halt den und halt die ganzen anderen Bewohner. Und ja, während dieses Treffens haben sie halt noch immer noch diese quasi diesen Traum von Enrico Ballasar, wie er versucht, das Grundstück zu erhaschen. Aber sie versuchen halt den Kelvin Tower davon überzeugen, es nicht zu tun. Und tatsächlich entführen sie ihn sogar oder lassen sie ihn aus New York verschwinden. Und er nimmt auch einen Kasten voller Bücher mit nach Midwelt. Und wie wir in alten anderen Büchern schon gelesen habt, ist Papier anscheinend in Midwelt ein sehr seltenes Gut, weswegen das Papier halt super teuer, super sexy ist, oder?
Genau, mega. Also das finde ich auch wieder, das ist so ein richtig geiles Detail, was sich im King ausgedacht hat. Wir erfahren quasi schon seit dem ersten, vielleicht zweiten Buch, weiß ich nicht mehr ganz, dass in dieser Dystopie es extrem schwierig ist, sich Gedanken zu merken und Gedanken für sich zu behalten, weshalb Papier oder generell etwas, worauf man problemlos schreiben kann, etwas extrem Wichtiges ist. Deswegen sind diese Bücher, die er mitnimmt, ist mehr wert als Gold in dieser Welt. Es ist wesentlich mehr wert. Und diese Idee, dass man Probleme hat, beziehungsweise dass man halt seine Erinnerungen und seine Gedanken nicht festhalten kann, sondern ja, dann wirklich dann dieses Papier dann halt eben dann dafür braucht, was super selten ist, ist für mich halt eben so, dass so eine kleine Liebeserklärung, generell auch mit diesem ganzen, wie sein Etablissement heißt auch, wie seine Bibliothek heißt, sein Buchladen. Das ist so ein bisschen, Stephen King spielt dann so schon damit, wie sehr er quasi Bücher liebt und wie wichtig ihm halt eben dieses Papier und dieses Zusammenhalten von halt eben Gedanken und Geschichten ist und so. Finde ich auch ganz geil eigentlich. Also es war schon, fand ich ganz schön eigentlich.
Ja,
Genau.
so von der Idee her ist auf jeden Fall recht interessant, immer noch, auch wenn es nicht so spannend ist wie die eigentliche Fantasy-Geschichte, die jetzt halt immer noch nebenbei halt läuft, nämlich dass die Gruppe, das Kartett in dem Dorf auftritt und ja, dem Dorf in einer langen Passage dann sagt, dass sie denen gegen die Wölfe hilft. Die Wölfe ist irgendwie eine Gruppierung, die jede Generation konnte irgendwie ein Zwillingspaar von den Menschen zu rauben oder mehrere Zwillingspaare
Also,
von.
in Celebrimbor Sturges gibt es dieses komische Muster, dass bei jeder Geburt meistens Zwillinge rauskommen. Und meistens
Genau.
sind es Mädchen und Jungen, meistens. In diesem, diese Wölfe kommen immer so einmal in jeder Generation. Wie oft, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil wenn man ganz Glück hat und man dann direkt nach der Ankunft der Wölfe geboren wird, ist man vielleicht ja schon zu alt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die kommen halt immer vorbei und holen sich dann eins der Kinder jeweils, um es dann zu rauben. Und diese Kinder kommen dann irgendwann später zurück und sind dann minder, wie gesagt wird. Das heißt, sie denken einfach nicht mehr so schnell, können teilweise Zusammenhänge nicht mehr so zusammenkriegen. Sie wirken halt ein bisschen wie hießen die denn jetzt nochmal am Anfang? Wo wir gesagt haben, dass die aussehen wie die Riesen von Attack on Titan. Diese, Die langsamen, gegen die ja auch im U-Bahn-Schacht.
Kriecher, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht, wie die
Egal.
heißen.
Auf jeden Fall, wie gesagt, sind die halt eben dann minder und genau, das ist dann immer eine schlimme, also ist halt immer eine schlimme Sache, aber als Dorf muss man sich halt eben fragen, okay, machen wir das mit und sagen, hey, es ist ja immer nur die Hälfte der Kinder, die dann minder zurückkommt und so schlimm ist es ja auch nicht. Oder sagt man, nee, wir lehnen uns dagegen auf, wir lassen uns nicht mehr unsere Kinder wegnehmen. Das ist so die Idee in diesem Dorf dann quasi.
Ja,
Genau.
und zwei andere Dinge, die da auch mit eingefilmt werden in diesem Dorf. Es gibt zum einen den Roboter Andy, so ein Hilfsroboter, den quasi immer sagen kann, wann die Wölfe ankommen, was auch schon ziemlich mysteriös ist, worüber sich generationenlang keiner Gedanken gemacht hat anscheinend.
Weil der auch super nett ist, also muss man
Er ist
dazu
natürlich
sagen.
super nett. Ja, dann ist er okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Andy wird halt angeführt als der nette Roboter und eine weitere Persönlichkeit von Susanna wird geboren, nämlich Mia. Und diese Mia versucht Susannas Kind zu gebären, was sie durch den Eisdämon bekommen hat, der sie quasi geschwängert hat in den letzten Büchern.
Exakt.
Exakt, ja. Und ja. Und es ist halt immer so ein bisschen bange, ob Susanna es noch schafft, die Wölfe zu besiegen, bevor sie das Kind kriegt. Und ja. Und alles spitzt sich daraufhin zu auf die Konfrontation mit den Wölfen. Und das wird halt ewig so. Die Leute lernen halt immer mehr die Dorfbewohner kennen. Jake freundet sich auch mit so einem Sohn von einem anderen Herrn an. Ich glaube, den Sohn von Ben Slightman.
Das war auch so eine schöne Szene, finde ich, generell. Also, es wird halt wirklich so beschrieben, Jake ist halt ein Junger, ist halt ein Junge.
Ja.
Er ist einfach ein Junge. Und dieses Aufrichtige, sich halt wirklich direkt, also sobald sich zwei Jungen sehen und sich direkt mögen und direkt Zeit miteinander verbringen und daran Spaß haben, das ist so etwas, das ist so eine ganz neue Seite in dieser grausamen Mitwelt halt einfach, wo man auch ganz schön sieht, wie Roland dann auch sagt, okay, der Junge hat so viel Scheiß jetzt miterlebt, ich lasse ihn jetzt einfach, weil sie haben ungefähr einen Monat, bis diese Wölfe kommen, ich lasse ihn jetzt für diese Zeit einfach mal Kind sein. Natürlich, Training muss sein, macht auch weiterhin, aber der lässt ihm halt total freie Hand, ne? Und das fand ich echt schon eine extrem schöne Szene und
Ja.
eine schöne Zeit auch. Das wirkt so ein bisschen wie bei One Piece, wenn man gerade auf dem Meer ist, bevor man dann wieder in einem gewissen Arc dann drin ist, so, weißt du? Also es ist so, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen low und so und
Ja.
gucken mal, wie wir von einem Ort zum anderen kommen. Es hatte was davon, ein bisschen.
Bisschen was davon.
Bisschen schon.
Ja, auf jeden Fall merkt man halt, genau, dass Jake freundet sich ja mit dem Typen an. Eddie begreift noch nicht, dass Susanna schwanger ist und nee, Quatsch, Eddie begreift schon, aber dass Eddie, Quatsch,
Nicht der Vater ist, meinst du?
genau, dass er nicht der Vater ist und dass sie halt noch eine andere Persönlichkeit hat. Das merkt halt Ronald zuerst, dass es Mia gibt quasi, die neue Persönlichkeit von Susanna. Und ja, irgendwann wird es halt auch Eddie klar und ja, er ist auch ein bisschen im Struggle, was er jetzt genau machen soll mit ihr. Ja, und das spitzt sich immer alles weiter zu. Und gleichzeitig hat auch Roland sein Problemchen, denn ich glaube, immer noch von seiner Blutkrankheit tatsächlich, hat er halt
Immer noch.
irgendwie, genau, hat er irgendwie, das wird halt immer schlimmer, hat, glaube ich, irgendeine Pest oder so jetzt mittlerweile. Irgendwie ein hinkendes Bein oder irgendein Problem
Hat
in der
er irgendwie
Hüfte.
Gicht in den Fingern oder so langsam? Also, dass die Finger nicht mehr ganz so.
Ja, ich glaube, das auch noch und irgendwie, dass sein Bein irgendwie schwerer wird oder so.
Okay.
Irgendwie sowas war da auf
Ah,
jeden
ich weiß es nicht
Fall.
mehr richtig.
Ja, auf jeden Fall hat er so eine Pflegetante da, die sich auch ein bisschen um ihn kümmert, so eine Salbe gibt
Stimmt.
und so.
Stimmt, die Salbe, stimmt.
Genau, mit der wird er halt auch ein bisschen intim. Na, knickknack. Der
Stimmt.
Gute hat er sich auch mal wieder verdient, hör mal.
Ja, gut,
Nach all der.
Pflegetante, Barkeeperin, also.
Ja, Krankenschwester, was weiß ich. Vielleicht hätte er. Egal.
Nein, 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 nein. Also er hatte jetzt eine Barkeeperin, jetzt hat er eine Pflegetante. Früher hatte er eine, die einem König schon verhießen wurde. Also der lässt ja auch nichts aus, weißt du, der
Läuft
Roland.
bei denen, ne?
Lauf mit dem.
Ja, gut, auf jeden Fall. Ja, das geht halt immer so weiter, bis irgendwann dann doch mal die Wölfe kommen. Und dann geht die Kacke richtig los, denn einige vom Dorf sterben, auch der Junge, mit dem sich Jake angefreundet hat, aber der Vater von ihm stirbt nicht, obwohl der Vater auch einiges an Dreck anstecken hat, aber ich weiß nicht mehr genau was. Also zumindest Roland,
Ja, stimmt, da gab es eine Story dazu.
genau, Roland merkt das zumindest immer wieder an, dass er gestorben ist, aber der Vater nicht und das, ja.
Ja. Ganz kurz dazu, das ist nämlich eigentlich eine ganz geile Idee
Jetzt.
von denen. Die kämpfen nämlich mit solchen Orizas.
Genau, das wollte ich auch noch sagen gleich.
Okay.
Also genau.
Okay.
Das war noch, genau, einige sterben und sie benutzen jetzt auch, es gibt ein kleines Background-Story tatsächlich von so einer Waffe, die anscheinend voll viele im Dorf beherrschen rein zufällig, nämlich die Orizas, das sind quasi so Teller, habe ich verstanden.
Genau,
Teller.
Wurfteller.
Und die Legende besagt, dass irgendwie eine Dame namens Orizza einen Gangster oder so einen Dieb in ihr Schloss eingeladen hat, um ihn quasi umzubringen, aber so getan hat, dass er dachte, das wäre alles normal. Also es wäre einfach nur ein nettes Bankett mit der gewesen. Aber in Wahrheit hat sie jetzt so einen Teller vorbereitet, wo sie genau wusste, wo sie hingreifen musste, wo es nicht scharf ist. Hat er einfach so gefroht an denen und dann hat er ihn einfach geköpft,
Ja.
der Teller. Also das ist halt die Legende von diesem Orizza-Teller und diese Orizza-Teller haben sie auch in dem Dorf. Und jetzt haben sie auch kurz bevor die Schlacht halt losging, haben die halt auch noch geübt mit diesen Tellern. Und ich glaube auch Susanna oder andere haben auch ihre Talente mit diesen Tellern gehabt, auf jeden Fall. Also
Genau.
ist anscheinend eine gängige Köpfungsmethode in der Welt von Stephen King.
Gängige Köpfungsmethode.
Ja.
Also, man kann halt echt schon sagen, es ist der Energiediskurs, nicht von Krillin, sondern in diesem Fall halt eben von den Bewohnern von Carlos
Na,
St. Burgess in
eher so ein
Porzellan.
Freezer-Diskurs, ne? Weil Freezer wurde ja auch von seinem eigenen Ding
Stimmt, ja. Oder so ein
geschaffen. Eher so
Freezer-Energiediskurs.
ein
Genau.
Freezer-Energiediskurs,
Genau,
genau.
genau. Aber wie gesagt, immer noch Energiediskurs. Ich finde, die Waffe eigentlich ganz, ganz witzig, also ganz geil eigentlich. Also,
Ja.
du hast einen gewissen Rahmen, wo du hingreifen kannst, und ab da hast du so einen scharfen Teller, den du einfach nach vorne pfefferst.
Ja, da bin ich auch gespannt, wirklich, ob das im Film noch irgendwie vorkommt, weil das ist so hart, irgendwie hart und halt
Also,
wie das ist.
es kann super lächerlich aussehen, aber es kann auch halt cool aussehen.
Ja,
Also, es
ich
stimmt.
hätte so gerne 90er-Verfilmung vom Dunklen Turm gesehen, weil
Oder so 80er.
das muss alles super scheiße sein. So mit diesen ganzen. Guckt ihr mal zum Beispiel von Nostalgia Critic, wenn ihr das irgendwie gucken könntet, die 90er-Comic-Helden-Verfilmung. Die sind alle so unfassbar schlecht, so schlechte Effekte. Wirklich grausame Kostüme, alles ist furchtbar. Gibt es irgendwie so den pinken Panther oder sowas, den Jaguar? Das sind wirklich unfassbar schlechte Comic-Helden, sorry. Also zumindest werden die 90er-Filme so schlecht dargestellt. Und der Dunkle Turm in so einer Vorstellung, wenn die so scheiß Teller werfen, das kann nur schlecht enden. Also, das hätte ich mir gerne angesehen, aber
Das wäre echt ganz geil gewesen, glaube ich.
ja, das kann man heute leider nicht machen. Heute wäre alles viel zu professionell mit CGI hochgearbeitet. Also, ich glaube, heutzutage wäre das trotzdem noch geil aus irgendwie. Naja, auf jeden Fall
Hat
besiegt.
der, ganz kurz,
Was?
aber hat der Vater nicht den Wölfen irgendwie auch noch immer zwischendurch gesteckt, was die irgendwie vorhaben oder so? Und deswegen haben die den Vater von dem Jungen, der dann gestorben ist, mit dem sich Jack angefreundet hat, haben die den dann später nicht, Slightman oder so, haben die den dann ne eben nichts erzählt. Der hat doch auch irgendwie irgendwas erzählt, oder?
Ja, der hat.
Und der hat sie dann später noch irgendwo hingeführt, das weiß ich irgendwie noch.
Ja, genau, der hat hier quasi diesen anderen Tor da noch geführt.
Genau.
Ja.
Ja.
Und er wollte halt erstmal alle umbringen, aber er hat sich dann wieder doch beruhigt und dann hat er denen am Ende doch noch geholfen. Immerhin, hat er gemacht.
Ja.
Ja, nachdem das Dorf hat sich erfolgreich gegen die Wölfe verteidigt. Was aber auch,
Genau.
ich glaube, das war wirklich die kürzeste Schießerei. Kam mir zumindest so beim Lesen vor. Also die anderen waren irgendwie davor blumiger und viel ausführlicher, aber die war irgendwie recht kurz. Cool. Keine Ahnung warum. Kam mir
Ja.
zumindest so vor. Ja, auf jeden Fall, die Schlacht ist vorbei. Das Dorf hat natürlich gesiegt mit der Hilfe von den Revolvermännern vom Kartett. Und ja, aber in dieser Zwischenzeit hat sich Susanna in Form von mit der Kontrolle von Mia verpisst und hat die schwarze 13 vom Keller mitgenommen. Und ja. Sie begibt sich durch die Tür in ihre eigene Welt, während die anderen Leute dort bleiben und ja. Die Tür hat sich geschlossen und das Kartett, beziehungsweise das Kartett minus Susanna, steht davor mit dem Herrn Callahan, dem ja
Genau.
die schwarze 13 gehört. Und der wird auch nochmal wichtiger in späteren Teilen.
Genau.
Und ja, was kommt jetzt noch, CP?
Genau. In diesem, ich nehme mal an, in diesem Buch, den Calvin Tower mitgebracht hat, in diesem Buch Karton oder Kasten, finden Sie dann später einen Roman, nämlich Brennen muss Salem von Stephen King. Und das ist nämlich ein extrem wichtiger Teil jetzt fürs Worldbuilding und für dieses Verstehen, wie dieses ganze Universum eigentlich funktioniert. Denn Per Callahan sieht dann dieses Buch, liest darin und kann dann exakt seine Geschichte nachlesen. Also wir merken anscheinend, hat diese Umgebung, in der wir uns befinden, etwas damit zu tun, wie Bücher oder Bücher von Stephen King geschrieben werden und dass die Charaktere dann lebendig in diesem Universum werden. Was wir damit anfangen und wie es weitergeht, kommt dann in den nächsten Teilen, aber das ist auf jeden Fall echt, finde ich, eine geile Szene, wo sich Per Callahan halt eben fragt, bin ich jetzt eigentlich real oder bin ich nur eine Geschichte? Und das ist schon mal ein guter Punkt, um den Buch quasi zu beenden.
Und das ist dann quasi der Cliffhanger, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob das wirklich der Cliffhanger war. Ich glaube, irgendwas war da nochmal zu Senna. Also
ja, sie ist halt abgehauen.
Ja.
Und genau, das wollte ich nämlich noch mit dazu sagen. Es macht natürlich Sinn, dass mit Zeit der Schwangerschaft, das heißt, je näher die Geburt rückt, Mia umso stärker wird. Am Anfang hat Susanna noch locker leicht, merkt sie, okay, da ist was halt eben im Hintergrund und hat aber schon noch die Überhand über ihren Körper und merkt aber dann halt, wie gesagt, je näher die Geburt dann, dieses anscheinend Dämonenbabys dann halt eben kommt, desto weniger Macht hat sie über ihren Körper. Genau, das ist vielleicht auch nochmal.
Ja, und das wird auch später in den letzten zwei Büchern wird das noch ein bisschen ordentlich thematisiert, denn Susanna hat sich so ihre eigenen Kniffe vielleicht überlegt, wie sie mit der Situation umgeht. Aber dazu in den nächsten Teilen, denn damit endet die Geschichte Wolfsmund, wenn Sippy nichts mehr hinzuzufügen hat.
Ich
also,
finde gerade nichts mehr.
Nee? Ja, okay. Also ich weiß halt nicht mehr leider genau, wie das geendet hat.
Sie sagen sich alle nochmal, okay, wir gehen jetzt los, wir werden Susanna finden. Hilf mir, Roland, wird gesagt von Eddie. Ja.
Also Eddie ist halt immer noch verzweifelt, ne? Weil halt Liebesstory und bla bla bla. Ja gut, dann damit endet das Buch. Also die meiste Zeit ging es halt eigentlich nur darum, Calvin Tower
zu... Oh, sie haben sogar am Ende noch eine richtige Debatte. Nämlich Roland besteht darauf, dass der Turm wichtiger ist, als dass sie hinter Susanna hinterhergehen.
Ja.
Was vielleicht auch nochmal seine Addiktion bezüglich dieses Turms.
Ja, aber es wird halt immer wieder in den Büchern auch gesagt, dass Roland wahrscheinlich, er bringt seinen Kameraden halt immer den Tod. Also er hat sich schon damit abgefunden, dass sie halt alle sterben werden irgendwann. Und ja, wahrscheinlich deswegen.
Da kann Jackie ein Lied von singen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich kann seinen, wenn ihm das halt ständig gesagt wird von all seinen Leuten, die ihn nicht mögen, dann...
Ja, dann kriegt er halt tot, wenn ihm das die ganze Zeit sagt, dann kriegt er halt tot.
Ja.
Man kann es auch nachvollziehen, ne?
Na gut, ja.
Super Sweet 16 mit Roland. Egal.
Na gut.
Genau. Das war jetzt relativ schnell, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, da war noch...
Ja gut, aber die Sache war halt, ich wollte gerade damit anfangen, weil eigentlich die ganzen Storys basieren jetzt nur, das sind zwei Storys-Stränge, nämlich den einen mit Calvin Tower, dass er halt sein scheiß Grundstück nicht verkaufen soll wegen der blöden Rose, die Verteidigung gegen die Wölfe.
Genau.
Und die Verteidigung gegen die Wölfe geht halt ziemlich lange und das hat, glaube ich, auch den Sippy ein bisschen aufgeregt, als sie in Celebrant Sturges waren.
Also es ist halt ganz im Ernst, wir hatten vorher in Glas, hatten wir 700 Seiten, Dorfsetting, wir hatten, ja, da kommen dann welche und wir müssen warten und Inventur und jetzt haben wir nochmal, wie lang ist das Buch? Auch doch 900 Seiten oder nicht?
Mhm.
Dann haben wir jetzt nochmal 600 Seiten oder 700 Seiten Dorfsetting mit, ja, wir müssen warten, bis die Wölfe kommen, ein Donnerschlag und es ist zwar eine coole Idee mit diesen Zwillingen und was passiert und vor allen Dingen, wofür dann diese Zwillinge benutzt werden und alles, aber es ist wirklich, meiner Meinung nach, zieht sich das unglaublich. Also, ich weiß nicht, ich finde es nicht cool. Und dann noch, was eigentlich am allerschlimmsten ist, ist, dass das auch noch dann der bessere Part ist. Weil dieses Ganze vorher, ey, ganz im Ernst, ob man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemanden, der Baurecht studiert hat, einschaltet, damit man irgendwie dieses komische, unbebaute Grundstück mit dieser komischen, verkackten Rose da kriegt. Also, es ist wirklich, es baut sich so ätzend lang auf, dieser ganze Part. Und er ist einfach, wie ich schon mal gesagt habe, diese Teile, die in New York spielen, finde ich einfach überhaupt nicht interessant. Und auch wenn es, wie gesagt, fürs Worldbuilding und für dieses Ganze, was, wie funktioniert dieses Universum eigentlich, steht, finde ich es trotzdem relativ langweilig einfach.
Ja gut, ein wichtiges kann ich verstehen, auf jeden Fall, dass es halt irgendwie, es wird schon ziemlich repetitiv mit der Zeit, also, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Mich hat es persönlich jetzt nicht so gestört, ich fand irgendwie Buch 4, fand ich da doch immer noch schleppender, als irgendwie jetzt da, wo die ihm halt helfen.
Fand ich zum Beispiel gar nicht, muss ich sagen. Ja. Ja. Ja.
Ist deine Meinung, ich fand das irgendwie in Buch 4 wesentlich schlimmer, weil es war klar, dass Ronald überlebt und der Rest hat mich halt nicht so gepackt wie... Hier fand ich es irgendwie tatsächlich interessanter mit der Beziehung von Ben und seinem Sohnemann und dem Andy, diesem komischen Roboter. Weiß nicht. Und dass Roland halt mal wieder eine Love Interest hatte, also.
Ja, so, keine Ahnung. Was ich nochmal anmerken muss, was ich auch noch einen riesen, riesen, riesen Schwachpunkt finde.
Schwachstelle?
Ja, die Schwachstelle. Nein, es ist nämlich dieses. Das hat, also ich fand es bei Schadig schon cheesy, dachte mir so, ist okay. Aber jetzt bei den Wölfen ist es halt noch krasser. Und zwar diese verkackte Antenne oben auf dem Kopf, ne? Die sind ja mega verwundbar an dieser Antenne.
Ja.
Dann denk mir so, wer zur Hölle baut denn Kampfroboter, die an einer Stelle mega den Schwachpunkt haben, der auch noch so. Also der Schwachpunkt ist ja auch mega offensichtlich. Ist ja nicht irgendwie in der Kniekehle, wo man, keine Ahnung, nur 30% der Zeit überhaupt reintreffen kann, sondern. Es ist halt komplett auf dem Kopf, du musst einfach nur den ziehen, dann sind die Viecher K.O. Mehr kann es nicht machen. Und das fände ich schon, keine Ahnung, also das fand ich schon bei Schadig, da musste ich mich schon zurückhalten, dass ich das nicht dumm fand. Aber jetzt, weiß ich nicht. Also das ist auch nochmal so ein Ding bei den Wölfen. Habe ich nie so richtig verstanden.
Ja, keine Ahnung. Ist halt keine ausgreifende Technologie, ne? Ist halt immer noch kein Cypher, ist halt irgendwie nur so Fantasy mit Cypher-Elementen. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie immer Abstriche machen und auch dem Steven mal, na gut, ein bisschen gnädiger sein vielleicht. Also,
ja, okay.
Der hat ja auch so seine Problemchen mit manchen Dingen, also.
Aha, aber es fällt mir schwer, in einem Buch gnädig zu sein, wo ich mich dann vorher durch diese bekackte New York-Geschichte da irgendwie.
Ja, gut.
Mich da
ja,
durchbeißen gut. muss und so mit Calvin ja. Tower. Auch Calvin Tower wieder mit, ach Mann, ey, wie das er den auch wieder so nennt. Und am Ende hast du dann wirklich irgendwie, ich erinnere mich noch an eine Szene, da schreien wir, Calvin. Tower heißt der. Und ich so, ja, Mann, natürlich heißt der Tower. Was wollt ihr denn von mir?
Echt?
Ja, das war wirklich, also was? Wirklich noch, ey, natürlich, der ist doch Calvin Tower. Irgendwie sowas war dann mal, wo die das dann
unter. Ja, aber das wurde, glaube ich, schon direkt, als er namentlich erwähnt wurde, wurde schon Tower, Turm.
trotzdem, egal.
Naja. Ja, gut.
Auf die 19 sind wir bisher noch gar nicht eingegangen, ne?
Aber ja, die 19 auch. Kommt halt einige Male vor, wobei ich auch sagen muss, dass die Relevanz. Sollen wir am Ende vielleicht noch drauf eingehen?
Ja, ja, genau, am Ende.
Also, ja, sie hat schon so die Relevanz, aber wird da viel zu übertrieben vom Stephen King eingesetzt. Also, so oft kommt irgendwie die 19 vor, wo es einfach nur hingeworfen hat, weil es einfach spaßig war. Also, es hat nicht wirklich so eine Bedeutung in den meisten Fällen. Es ist halt nur drin, weil es ein lustiges Zahlenspiel war. Und so dachte ich, kann ich wieder die 19 einsetzen? Also, ja. Ja, nee, also sorry, für mich hat es jetzt nicht so eine Bewandtnis gehabt und es war halt nur eine Zahl, also
okay.
Ungefähr so, okay, nee, das wäre gemein. Ich hätte es beinahe mit Lost verglichen, mit dieser Telefonnummer da.
Wir sind ja immer noch
okay.
Der entspannte ICB-Podcast, ne?
Der entspannte, ja.
Okay. Wir machen hier keine Lost-Vergleiche.
Ja, gut.
okay.
Ja, gut. Ja, Lieblingsstellen, hör mal, oder Fazit?
Bei mir nicht, nee.
Nicht vorhanden.
Nicht vorhanden. Also bei mir ist wirklich, ich fand die Idee, habe ich auch schön aufgeschrieben, die Idee mit der Dämonen-Mutti, finde ich ganz schön. Ich finde, da kann man schon mal sagen, wie das gegen Ende, also im nächsten Buch aufgelöst wird, finde ich echt der Hammer. Was dann danach mit der Idee passiert, das werden wir auch noch besprechen. Ich fand, dass da jetzt nichts Großartiges drin ist. Ich fand Andy ganz cool als Roboter. Ich fand, wie gesagt, diese Jugendgeschichte mit Jake, dass der wieder so ein bisschen aufleben kann, fand ich auch cool. Aber jetzt so ein richtiges Highlight, wie die eine geile Beschreibung, als Blaine der Mono durchsichtig wird oder wie jetzt der Tod von Ronalds Mutter oder sowas.
Los. Hier ist die Muschi.
Das ist die Moschee. oder halt genau die Vergewaltigung von Susanna durch irgendeinen Eispimmeldämon. Finde ich doch deutlich cooler
ja.
als irgendeine Passage aus diesem Buch. Ja. Oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es ist auch schon wieder 3 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Das kann natürlich auch sein. Ich habe es nicht so im Kopf.
Na, ich muss sagen, dieses Mal war es recht gemächlich. Also was es angeht, irgendwie war eine riesige Action-Szene, nämlich die am Ende mit den Wölfen. Aber so im Reste war es eigentlich recht gemächlich. Also soweit ich zumindest weiß, ich glaube, es gab auch keine Schießereien bisher zwischen den Balazar-Leuten und den anderen Dingern. Also könnte auch nicht sein, was vergangen, egal, zeitreisemäßig glaube ich nicht klappt.
Nee. Ja, genau. Die haben halt nur ihre Schurizos rumgeworfen.
Schurizos. ja. Ja, es gab halt nur diese eine Ballerei. Und normalerweise waren die ganzen anderen Bücher ein bisschen mehr Action betont. Also ist irgendwas Dramatisches passiert, das halt irgendwie angekurbelt hat. Das ist halt dieses Mal nur dieser eine Moment mit den Wölfen gewesen, der sich halt ewig lang aufgebaut hat, genau. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich muss aber sagen, vielleicht eine meiner Lieblingsszenen, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, nämlich die, wo Roland plötzlich anfängt zu tanzen und diesen komischen Kommela-Song da.
Ah, der Kummel, ja, stimmt.
Ja.
Jo, stimmt, der macht eine mega Party.
Ja, genau, die machen eine mega Party, um die anzuheizen. Hier, wir sind die neuen Retter irgendwie so, die sind
halt so. Ach, und er kriegt die damit auf ihre Seite, ne?
Ja, genau, weil sie diesen komischen Tanz machen. Ich kann mir Roland über mich vorstellen, wie er tanzt.
Stimmt, das war echt ganz geil. Erinnere mich noch. Kam er nicht auch irgendwie vor, dass er da mega die Schmerzen eigentlich hatte und trotzdem noch so rumgetanzt hat? Aufgrund ja, seiner Vergiftung irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, nee, ich glaube, er tanzt auch irgendwie wie so ein Berserker oder so. Seine Mitstreiter können gar nicht nachvollziehen, wie er überhaupt so tanzen kann. Irgendwie. Das ist halt so, der ja. tanzt so wild und ohne irgendwie Vergleich, unvergleichlich tanzt halt einfach. Das ist irgendwie ja. recht cool beschrieben worden. Also das ist. Ja, und alle stimmen irgendwie ein, Kommola mit diesem komischen Kommola-Song, der auch später nochmal aufgegriffen wird. Hust! ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, meine Lieblingsszene, weil es halt so untypisch für Roland ist, dass er überhaupt irgendwie was Lustiges, so Komödiantisches macht, fast schon so zu tanzen. Das war normalerweise nicht so sein Ding.
Okay.
Genau.
Also ja. bei dir tanzen, bei mir.
Und die Sterbeszene von einem bestimmten Charakter. Fand ich auch ganz.
Aber das kannst du ja jetzt sagen. Also.
Ja, von dem Sohn von Vince Leiten. Okay. Weil auch der Vater von ihm halt so emotional reagiert darauf und er völlig ausgerastet ist.
Das stimmt.
Als gehört er, weil er halt so an dem gehangen hat und unbedingt wollte, dass er nicht stirbt und was passiert. Natürlich stirbt er.
Ja.
Also, ja.
Genau, ja. Stimmt, das war's auch noch.
Ja.
Die war sogar relativ heftig, oder? Also, die wird doch dafür, dass ein Kind stirbt, doch relativ heftig beschrieben, oder?
Ich meine,
Jake sieht hinterher, wie irgendwie sein
Kopf ja, genau.
aufgeplatzt am Boden oder.
Ja, irgendwie sowas. Genau, Jake findet ihn auf jeden Fall erstmal und danach findet ihn erst der Vater irgendwie.
Ja.
Nach der Schlacht.
Viel Spaß, Jake, auf jeden Fall. Das ist schon mal.
Nein. Ganz kurz, dieses Ai sagt halt immer dieser Erzähler, der deutsche Erzähler von den Dunklen ja. Turm-Romanen. Die sagt immer Ai statt Ai. Und das hat mich wahnsinnig gemacht im vierten Band. Also,
ja, kann er noch
ein anderes. Ai. Vor allem, weil Rhea von Köst das so oft sagt: Ai. Oder die ganzen anderen Charaktere in diesem komischen Mages-Dorf. Die haben alle immer dieses Ai, was vorher noch nie so oft vorkam. Aber in diesem Scheißdorf sagt jeder verdammt nochmal Ai.
Ai.
Naja, egal. Ja.
Okay. So Jake war dann mein Ding halt eben, dass er Bock hatte. Dein Lieblingsding war, als so Jake weinen musste.
Und oder Roland getanzt hat.
Oder Dean Roland dancen natürlich ein bisschen rum, sei Roland. Okay, nice. Also, wir haben uns jetzt so langsam in der Story drehen wir uns weiter, so wie K ein Rad ist, so drehen wir uns weiter in der Story. Ich würde dann einmal sagen, ich wünsche euch, wertes Quartett draußen an den Empfangsgeräten, lange Tage und angenehme Nächte, wünscht Dean Sippy.
Ja, und Cy Bush sagt nur, mögen eure Tage auf Erden lang sein.
Genau.
Macht's gut. Lasst einen Wichser.